Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen.
Herzlich willkommen beim Podcast für lebenslanges Lernen. Wir haben heute Simone Ortjana zu Gast, eine Professorin der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, der HTW Saar, die auch eine ganze Fakultät für Sozialwissenschaften betreibt, was man im Titel ja leider nicht anhört, aber sie ist da. Simone ist zuständig für den Arbeitsbereich Handlungsfelder und Methoden sozialer Arbeit und wir wollen uns heute vor allem über die Erinnerungspädagogik und die Didaktik des Erinnerns unterhalten. Also schön, dass du da bist.
Gerne. Ich müsste aber anmerken, dass ich ja emeritiert bin.
Also, okay, so viel Zeit muss sein.
Also seit dem letzten Jahr, seit April 23, bin ich im Ruhestand, aber es ist eher ein Unruhestand. Die Studis, die wollen immer ständig auf den Arm, ja, wie das so ist.
Sehr gut. Simone, ich würde gerne anfangen mit dem Begriff des Gedächtnisses. Wir haben uns im Vorfeld da auch schon kurz drüber unterhalten und ich fand das sehr spannend. Ich habe nochmal nachgeguckt, so sprachgeschichtlich heißt das Gedächtnis ja wirklich das, was man gedacht hat. Und welche Rolle spielt denn das Gedächtnis oder seine Funktion, wenn wir uns erinnern, sei es nun an Geschichte oder auch an persönlich Erlebtes?
Ja, also das Gedächtnis, das ist die Fähigkeit, das, was man erlebt und erlernt hat, zu behalten, aber auch wieder zu vergessen, damit man Neues aufnehmen kann, weil irgendwann ist die Kapazität ja dann erreicht dessen, was ein Gehirn aufnehmen kann. Die Erinnerung ist demgegenüber der Akt, sich im Gedächtnis Gespeichertes bewusst zu machen, und da unterscheidet man drei Formen von Gedächtnis. Einmal das Episodische, dann das Semantische und das Prozedurale. Ich stütze mich hier auf Aßmann.
Mhm. Kannst du diese Begriffe erklären?
Gerne. Das episodische Gedächtnis, das speichert Ereignisse in der Biografie. Mhm. Das Semantische, dem prägen wir Gelerntes ein. Und das prozedurale Gedächtnis, das bewahrt Fähigkeiten wie Schwimmen und Radfahren. Mhm. Bei Menschen mit Demenz ist das prozedurale Gedächtnis teilweise noch vorhanden. Die können bestimmte Sachen noch, auch wenn sie ansonsten völlig dement sind. Und Teile des biografischen Gedächtnisses, die ganz frühen, die liegen meistens auch noch vor. Und was danach kommt, ist da nicht mehr da.
Also das heißt, dieses prozedurale Gedächtnis ist letztlich so ein körperlich orientiertes Gedächtnis? Kann man das so sagen?
Ja, so Fähigkeiten wie Stimmen, sagte ich.
Ja, okay.
Mhm. Radfahren, Reiten.
Und das Semantische ist das, was wir lernen, also ist das sozusagen das, was auch sprachlich vermittelt ist, ne?
Ja, genau, also eher sprachlich vermitteltes. Mhm. Das weiß ich jetzt selber nicht ganz genau, aber ich denke auch kommunikative Fähigkeiten und so, die lernt man ja auch, die sind auch eher da zu finden.
Und dann gibt es aber ja auch noch, also das ist ja sehr individuell gedacht, ne? Und dann gibt es aber ja auch noch ein gemeinschaftliches, ein kulturelles, kollektives Gedächtnis. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das kollektive Gedächtnis, da kann die Gesellschaft halt drauf zugreifen. Ich gehe jetzt aber erstmal noch auf Erinnern ein, wenn ich darf. Also Erinnerung gibt es nämlich in zwei Modi. Und zwar einmal aktiv etwas beziehungsweise sich an etwas erinnern von selber, und das Passive ist erinnert werden, zum Beispiel durch, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, diese Stolpersteine, die es ja in vielen Städten gibt.
Ja, erzähl das doch gerade mal direkt. Das ist ja eine sehr interessante Art und Weise, Leute zu erinnern.
Ja, ne? Die Stolpersteine, die wurden entwickelt zur Erinnerung an den Nationalsozialismus und an die Menschen, die Jüdischen, die irgendwo gewohnt haben, vor den Häusern, wo sie gewohnt haben, sind diese Stolpersteine aufgestellt. Mhm. Die werden zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust europaweit an vielen ehemaligen Wohnorten von Opfern verlegt. ja, es handelt sich ursprünglich um ein Kunstprojekt. Sie sind ein bisschen umstritten, weil Teile der jüdischen Gemeinschaft meinen, man darf nicht auf Namen treten und deshalb sollten die Stolpersteine nicht im Boden eingelassen sein.
Also die sind wie ein Kopfsteinpflaster, Stein sozusagen direkt in den Boden.
Ja, meistens aus Metall.
Ja.
Und es gibt viele, wie viele es genau gibt, weiß ich nicht. Es gibt aber eine Seite, wo man gucken kann. Das ist www.stolpersteine.eu. Und da kann man das finden.
Okay. Ist das für deine Studierenden interessant, sich über diese Projekte dann auch in ihrem Alltag Gedanken zu machen? Ne? Das ist doch bestimmt spannend, wenn das in der Vorlesung vorkommt oder in euren Kursen und dann begegnet man dem auch.
Wir gehen ja auch zu solchen Orten. Wir haben ja auch Stolpersteine hier in Saarbrücken.
Ja.
Da kann man sogar eine Führung machen, die von einem Stolperstein zum anderen geht. Sowas habe ich mit Studis auch schon gemacht. Die letzten Jahre dann eher weniger, weil ich da mehr den Schwerpunkt weil ich selber einen deutsch-französischen Forschungsschwerpunkt hatte, auf Deutschland und Frankreich gelegt habe. Und da sind wir dann immer nach Verdun gefahren, mit einem Tagesausflug. Das war jeweils sehr beeindruckend. Jetzt ist es noch spannender als vorher, weil jetzt auch Virtual Reality, bin ich etwas gestolpert, dort vorhanden ist in Verdun. Da kann man im Museum, im obersten Stockwerk, in einem Studio sich eine Virtual Reality Brille aufsetzen und dann fährt man 200 Meter hoch über das ehemalige Schlachtfeld und sieht die Schlacht von oben.
Ja, ist ja gruselig wahrscheinlich, oder?
Ja, ich finde sowieso Virtual Reality manchmal etwas gruselig.
Okay.
Ja, und das andere, was ich auch immer mache, ich gehe mit den Studierenden immer hier oben, wir sind ja in Saarbrücken, von daher hier oben auf die Goldene Brem hoch und da ist ein ehemaliges Gestapo-Lager. Das ist in zwei Teile geteilt. Es gab ein Männerlager und ein Frauenlager. Auf dem Frauenlager steht ein Hotel, das Hotel Mercure. Und die andere Hälfte, das Männerlager, da ist eine Ausstellung. Da werden auch Führungen gemacht und man kann natürlich auch so hingehen, aber es lohnt sich durchaus bei einer Führung mitzumachen. Es gibt auch eine junge Frau, die ich zufällig am Montag kennengelernt habe, die dort auf Französisch Führung macht. Das ist aber noch nicht genügend bekannt, dass auf französische Führung gemacht werden können. Englische sowieso und Deutsche natürlich.
Aber das Gestapo-Lager in Saarbrücken spielt ja hier in der Erinnerungskultur durchaus eine Rolle.
Ja, also viele Schulklassen werden da oben drüber geführt und also seit es den Zeitzeugen nicht mehr gibt, macht die Lisa Denneler von der Gruppe Buddeln und Bilden dort Führungen und die hat Scouts sogenannte ausgebildet, inzwischen einige und diese, die führen auch drüber. Der Zeitzeuge Horst Bernard war selber nicht in dem Lager. Er ist mit seinen Eltern in Frankreich im Untergrund gewesen. Er hat aber insgesamt über 400 Führungen, genau 400 Führungen durchgeführt und dann hat er aufgehört, weil er dann inzwischen zu krank ist und das nicht mehr machen kann. Er lebt zwar noch, aber da kann ich noch darauf hinweisen, wenn man Horst Bernard, also nicht Bernhard, sondern Bernard, eingibt, dann findet man einen YouTube-Film, den der Sohn einer Kollegin, der Kilian Friedrich, während der Corona-Zeit, als wir da nicht hin konnten, gemacht hat. Und da führt Horst Bernard durch die Ausstellung und das ist sehr beeindruckend. Außerdem ist der Film auch künstlerisch sehr schön.
Die Zeitzeugen spielen ja insgesamt wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Erinnerungskultur und ich habe das so verstanden, du hast das auch immer versucht in deinen Lehre, also in deinen Vorlesungen und Seminaren mit einzubauen, ne? Ist das richtig?
Ja, ich habe zum Beispiel, als ich noch in München Lehre gemacht habe, immer den Max Mannheimer, der in mehreren Konzentrationslagern war, da gehabt in den Lehrveranstaltungen und der Max Mannheimer, der wird im Moment mit KI und ein bisschen Virtual Reality überarbeitet, in Anführungsstrichen. Er ist leider verstorben, also kann von daher nicht mehr auftreten. Er ist aber vielfach aufgenommen worden und jetzt kann man mit ihm in München in dem Dokumentationszentrum, in dem NS-Dokumentationszentrum, ich glaube im zweiten Stock, sowieso die Ausstellung über ihn sehen. Und da wird jetzt KI so trainiert, dass sie auch auf Fragen von Interessierten eingehen kann. Die also sind noch nicht ganz fertig. Als würde er das beantworten.
Mhm, toll.
Ja, es gibt da wirklich super tolle Sachen. Ein Beispiel war ja auch letztens in der Süddeutschen Zeitung. Es gibt, wo weiß ich jetzt nicht, irgendwo in Österreich ist es eine Kirche, in der man mit einem Jesus, der aus KI besteht, kommunizieren kann. Und zwar ist der gefüttert worden mit der Bibel, aber auch mit anderen religiösen Texten. In 100 Sprachen kann der kommunizieren und er stellt sich dann so vor, hallo, ich bin Jesus Christus, wie kann ich dir helfen? Und der Artikel in der Süddeutschen war wirklich sehr spannend, weil die Fragen, die man stellen kann, die wurden da halt, die sie gestellt haben, wurden auch vorgestellt. Aber am Schluss haben sie eine Frage gestellt und da ist die KI in sich zusammengebrochen, weil das konnte sie nicht beantworten. Es ist so, man geht da in diese Kirche rein, zum Beichtstuhl und redet im Beichtstuhl dann mit Jesus Christus, wenn man das möchte. Ich fand das jedenfalls sehr spannend.
Ja, und es bricht ja auch diese Frage der Zeitzeugenschaft nochmal auf, ne, weil wir dann Zeitzeugen über eine Zeit hinaus retten oder eben für ein zumindest imitiertes Gespräch zur Verfügung haben, wie sonst nicht. Ich frage mich gerade, ob das mit dem Erinnern und auf das Gedächtnis eigentlich nicht auch eine ganz starke Wirkung haben müsste. Denn wir vergessen ja Zeitzeugen, die, weiß ich nicht, 200, 300 Jahre nicht mehr leben. Die spielen ja für unseren heutigen Alltag, spielen diese Zeiten natürlich auch viel weniger eine Rolle.
Wenn sie in der Literatur überliefert sind, dann eher als diejenigen, die nicht erwähnt worden sind, von denen man wenig weiß. Ja, es ist ein technologischer Schritt nach dem Entdecken der Schrift, dann die Entdeckung des Buchdrucks und dann Zeitungsdruck und jetzt dann die neuen Medien. Das ist der nächste technologische Schritt und mit der KI kommt jetzt noch viel Neues auf uns zu.
Ja, es würde mich wirklich interessieren, wie das in der Zukunft unsere Art und Weise über die Vergangenheit zu denken beeinflusst. Weil du hattest ganz am Anfang gesagt, das fand ich interessant, dass zum Gedächtnis natürlich auch dazu gehört, dass es vergisst. Und dass es vergessen kann und dass es Auswahl trifft.
Ja, wichtig für das Erinnern sind ja Erinnerungsorte, nicht nur die Stolpersteine, sondern andere Erinnerungsorte und Rituale vor allen Dingen. Es gibt ja Spezialisten, die dafür sorgen, dass bestimmte Formen des Erinnerns erhalten bleiben. Zum Beispiel Priester. Und Rituale sind wichtig für das Erinnern. Leute, die die Rolle eines Priesters übernehmen können.
Ja, das heißt, dadurch, dass die Rituale aufrechterhalten, zelebrieren und im Alltag irgendwie lebendig erhalten, gibt es einen Zugang zu der Vergangenheit oder wie würdest du das beschreiben?
Kann man einen Zugang zur Vergangenheit bekommen, ja.
Also auf der politischen Ebene finde ich nochmal interessant, diese kollektiven Erinnerungen oder ein kulturelles Gedächtnis. Wie spiegelt sich das eigentlich wider? Also Denkmäler und Zeitzeugen sind so das eine.
Ja, Denkmäler, Zeitzeugen, dann solche Erinnerungsorte wie auch die Spicherer Höhe.
Also letztlich Museen oder?
Museen sind auch, auch ein Stück von Erinnerungskultur, doch.
Ja. Was haben wir noch? Feiertage hast du, glaube ich, mal erwähnt, ne?
Ja, Feiertage durchaus auch. Dann wichtig war nach dem Ersten Weltkrieg, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge überall die Denkmäler für die Gefallenen aus den jeweiligen Orten eingerichtet hat. Und da finden ja dann am Volkstrauertag immer auch Kranzniederlegungen nieder. Das ist auch eine wichtige Form von Erinnerung. Übrigens ist noch zu erwähnen, dass es ganz verschiedene Formen von Erinnerungskultur, so etwa 5, gegeben hat auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches. Also erstmal diese Phase Erinnern an den Ersten Weltkrieg, dann Erinnerungskultur in der Weimarer Republik, Das waren allerdings verschiedene Erinnerungskulturen, je nachdem, was für eine politische Einstellung die Leute hatten. Du konntest in Berlin, im Roten Wedding, hast du halt nur eher kommunistische Erinnerungskultur gehabt. Und eine Straße weiter war es dann eine ganz andere Erinnerungskultur, eher nationalistisch zum Beispiel. Dann eine weitere Erinnerungskultur gab es im Dritten Reich. Da wurde ja alles umgemünzt, was an Erinnerungen da war, nur dahingehend, dass Deutsche halt verherrlicht wurde. Dann gibt's nach 45 in den beiden deutschen Ländern, also in der Bundesrepublik und der DDR, eine unterschiedliche Erinnerungskultur. Mhm. Und nach der Wiedervereinigung jetzt wiederum eine weitere. Und dann kommen die Erinnerungskulturen teilweise ja auch zusammen. Ja, also deutsch-französische Erinnerungen gibt es ja sehr intensive Bestrebungen, die zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Findet das vor allem staatlich statt, diese kulturelle Erinnerung? Weil viele Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, klingen sehr nach einem politischen Ziel, ja, dass dann auch von einem Staat oder einer politischen Einheit irgendwie gefördert und gewollt wird. Oder ist es doch auch sehr individuell, sowas wie die Familiengeschichte?
Beides. Also zum einen wird es staatlich gefördert oder eben auch behindert. Ne, wenn du den Nationalsozialismus anguckst, mit der Gleichschaltung. Es ist so, Erinnern findet auch in Familien statt. Man erinnert in Familien höchstens so die letzten 100 Jahre. Bei meiner Familie ist es ein bisschen anders, weil es da Vorfahren gibt, von denen wir wissen, und da geht es ein bisschen weiter zurück. Aber normalerweise ist es so der Zeitraum von 100 Jahren. Hm. Großeltern, Urgroßeltern. Und es ist auch eine Frage, was für eine Erinnerungskultur in der Familie vorliegt. Es ist so, dass diejenigen, die im Nationalsozialismus zum Beispiel aktiv gewesen sind, nach 45 darüber geschwiegen haben und darüber ist nichts erzählt worden. Mhm. Und das sind auch so Dinge, die ich mit den Studierenden dann bearbeite, dass die ihre eigene Familiengeschichte als ersten Schritt eigentlich, wenn wir über Erinnern reden, durchforsten, überlegen, was wissen sie eigentlich. Und häufig kommen da dann nachher Hausarbeiten raus, in denen sie ganz spannende Sachen erforscht haben. Zum Beispiel zu der Stätte, wo auf einem Friedhof in Frankreich der Urgroßvater liegt. Mhm. Die Urgroßmutter blieb da mit 5 Kindern zurück und der ist halt gefallen. Und das erforschen die Studierenden dann mit vielen Gesprächen. Wenn die Urgroßmutter nicht mehr da ist, dann kann man mit der Großmutter noch reden. Die Eltern wissen vielleicht auch etwas. Und das intensiviert natürlich auch den Kontakt in der Familie, wenn man über die Geschichte der Familie miteinander redet. Da kommen spannende Sachen raus.
Aber das heißt ja schon, dass die Lücke oder das Suchen nach den blinden Flecken ganz viel damit zu tun hat, ne? Dass wir uns versuchen, Erinnerungen klarzumachen, die halt vorher gefehlt haben oder die uns irgendwie auch schmerzen, dass sie nicht da sind oder Interesse wecken.
Hm, das ist richtig, ja.
Ist das ein Antrieb für deine Studierenden, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen? Also wenn sie von dort starten?
Das letzte Mal hatte ich nur Studierende drin, die das Seminar gar nicht gewählt hatten. Das war aber so, dass sie nachher doch ein bisschen Blut geleckt haben. Kann ich nicht anders sagen. Es war eine Lücke im Stundenplan und sie haben sind teilweise die Sachen, einige wenige hatten sich angemeldet, die meisten aber nicht. Ich glaube, 2, 3 wollten in das Seminar, die anderen waren unfreiwillig im Seminar. Aber es hat dennoch unheimlich gut geklappt und ist sehr spannend geworden.
Schön. Wenn wir jetzt nochmal zum den Bogen zurückschlagen zur Didaktik oder zu dem, was du dann da ja auch versuchst rauszuziehen. Weil die Leute, die ausgebildet werden, die studieren, die machen ja was damit. Also da geht es ja nicht nur um deren persönliche Ebene. Kannst du dazu noch was sagen?
Bei der Didaktik der Erinnerungspädagogik ist es wichtig, dass es die sogenannten fruchtbaren Momente gibt. Wulff hat im Rahmen eines Jugendaustauschs zu Stolpersteinen 5 Aspekte der Didaktik des fruchtbaren Moments entwickelt, und zwar der existenzielle Charakter, das rituelle Arrangement Inszenierung und Ausführung, sozialer Charakter und Emotionalität. Also der existenzielle Charakter, da geht es darum, zu bemerken, dass es für das Individuum wichtig ist. Man kann sich zu erinnern. Man kann durch ein rituelles Arrangement hervorrufen, dass dieser existenzielle Charakter deutlicher wird. Zum Beispiel, wir haben ein Theaterstück durchgeführt mit Jugendlichen aus drei Ländern, die sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt haben. Und da war es für sie wichtig, dass sie in dem rituellen Arrangement gefühlt haben, wie es ist, im Gas keine Luft mehr zu kriegen. Oder wie es ist, sich zu trennen von der Familie und sich wahrscheinlich nicht wiederzusehen. Und dieses Arrangement ist dann in der Aufführung und Inszenierung umgesetzt worden. Und der soziale Charakter ist, dass die sich natürlich ganz anders kennengelernt haben, wenn sie gemeinsam geweint haben, weil sie ihre Verwandten wahrscheinlich verlieren würden oder verloren hatten. Und das ist viel emotionaler. Emotionalität ist ja auch noch einer dieser Aspekte. Wenn man emotional betroffen ist dann davon, wie es ist, im Gas zu sterben, beziehungsweise seine Angehörigen verloren zu haben oder aber sich auch wiederzusehen, dann ist es sehr viel intensiver, als wenn nur drüber gesprochen wird.
Das heißt, du versuchst schon, den Studierenden oder den überhaupt der nachfolgenden Generation von Leuten, die ja in der sozialen Arbeit nachher tätig sind, so ein Handwerkszeug mitzugeben, wie sie das Erinnern auch in ihren jeweiligen Arbeitskontexten dann pflegen können? Ist das das Ziel?
Das ist durchaus das Ziel, ja. Aber es ist ja auch so, dass nicht alle unbedingt in Bereichen arbeiten werden, wo man das brauchen kann.
Ne? Okay.
Also wenn ich im Sozialamt sitze, dann habe ich eher weniger mit Erinnern zu tun. In der Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit natürlich schon. Ein wichtiger Punkt in der Arbeit mit Seniorinnen und Senioren, gerade auch um Demenz vorzubeugen, ist auch, sich an die Geschichte zu erinnern. Und da kann man das dann durchaus brauchen. Man kann sie auch zum Beispiel malen lassen, wenn sie noch schreiben können, aufschreiben lassen. Was für sie wichtig ist an ihrer Lebensgeschichte.
Wir hatten hier tatsächlich bei uns, fällt mir gerade ein, letztes Jahr einen Gasthörerkurs, der auch in eine Publikation gemündet ist. Das Buch heißt Andere Menschen sind anders, wo die Teilnehmenden eigene Biografiegeschichten, also kleine Ausschnitte natürlich, recherchiert und verfasst haben. Und es gab dazu eine öffentliche Lesung, als dieses Buch erschien. Und das beschreibt so genau das, was du eben aufgelistet hast, also diese Emotionalität und so einen Rahmen zu schaffen, ne, wo das vorgetragen wird und geteilt wird mit anderen. Das war sehr schön.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Also kommen wir vielleicht nochmal zum Abschluss, um das rund zu machen, nochmal ganz an den Anfang zurück. Du hattest von dem episodischen, dem semantischen und dem prozeduralen Gedächtnis gesprochen. Und das findet sich dann letztlich auch in der Art und Weise, wie wir in der Erinnerungspädagogik versuchen, mit den jungen Leuten, alten Leuten, mit den Klienten, mit denen man zu tun hat, zu arbeiten. Ne? Also man entwickelt ein Verständnis davon, auf welche Art und Weise Menschen sich erinnern können und kann darüber handlungsfähig werden. So kann ich es mir vorstellen.
Ja, würde ich so sagen.
Wird denn dieses Thema weiter verfolgt an der HTW? Weißt du das? Weil du sagtest, du bist emeritiert.
Wenn ich nicht mehr da bin, glaube ich eher nicht, dass es weiter verfolgt wird. Ich werde aber auf jeden Fall noch ein paar Semester die Lehrveranstaltung anbieten. Ganz bestimmt, ja.
Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass es jemand gibt, der das Erbe antritt.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Genau. Ja, liebe Simone, ich mache an der Stelle einen Punkt. Danke dir sehr herzlich für diese interessanten Eindrücke. Es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch unsere Hörerschaft hat was gelernt, woran sie sich erinnern kann. Vielen Dank, dass du da warst.